Dann geht's los mit Kapitel Römisch 5. Das ist das letzte Kapitel der Algebra-Vorlesung. Und da machen wir einfach speziellere Themen. Wir gucken uns speziellere Resultate an, hauptsächlich über Gruppen, aber am Ende auch noch ein bisschen über Zahlentheorie. Deswegen heißt Kapitel 1 in, oder Abschnitt 1 in Kapitel Römisch 5 mehr über Gruppen. Und wir fangen an mit Untergruppen und Nebenklassen. Und das Einzige, woran Sie sich erinnern müssen jetzt, ist, was ist nochmal eine Gruppe, was haben wir da so für grundlegende Eigenschaften, was sind nochmal Untergruppen und Normalteiler, was sind nochmal Gruppenhomomorphismen. Dieses Grundwissen, das brauchen Sie. Also das, was wir am Anfang besprochen haben, was man sowieso wissen sollte. Und darauf bauen wir jetzt auf. Da ich davon ausgehe, dass es nie irgendwelche Missverständnisse geben wird, was der Buchstabe groß G bedeutet, schreibe ich das jetzt einmal hin. G ist jetzt die ganze Zeit eine Gruppe. Wenn ich weitere Voraussetzungen brauche, schreibe ich sie hin. Also sowas wie Endlichkeit oder so. Ansonsten gilt es allgemein. Und die Verknüpfung heißt jetzt auch immer Punkt. Wenn was anderes gemeint ist, dann schreibe ich das dazu. Untergruppe werden. Wir machen das also ganz allgemein. Das Produkt M mal H, das ist so definiert, wie man denkt. Man nimmt einfach alle kleinen Elemente aus M, alle kleinen Elemente aus H und man multipliziert die miteinander und nimmt alles, was da rauskommt. Wichtig ist die Reihenfolge. Gruppen sind ja im Allgemeinen nicht kommutativ, und das heißt, es kommt wirklich darauf an, in welcher Reihenfolge man die Elemente hinschreibt. Und es sind nur die Produkte erlaubt, bei denen zuerst das Element aus M kommt und dann das Element aus H. Das ist wichtig. Eine Nebenklasse von M in G. Nebenklassen sprechen wir also nur, wenn hier eine Untergruppe steht. Machen wir nicht für beliebige Teilnehmer. Und es gibt davon im Allgemeinen viele. Und wenn man eine solche Nebenklasse hinschreibt, dann ist das Elementar, was hier steht, im Allgemeinen auch nicht eindeutig bestimmt, sondern man hat da viele Möglichkeiten, was da stehen kann, sodass immer die gleiche Menge rauskommt. Darüber werden wir noch genauer reden und auch in den Übungen wird das Thema sein, aber erst im Januar. Jetzt können wir die Menge aller Nebenklassen von L und G hinschreiben. Vielleicht mache ich hier mal noch so ein Kommentarfeld. H ist nicht eindeutig. Oder vielleicht sollte ich es anders sagen. Verschiedene Elemente können die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das ist besser.
Thank you.
Gebüschen. Und dann gucken wir uns mal Beispiele an. Danke. Gibt es erstmal Fragen zu den Bezeichnungen? Ist da irgendwas unklar geblieben? Okay. Wir machen ein Beispiel und gucken nochmal, ob dann da Fragen auftauchen. Diese Nebenklassen werden uns jetzt eine Weile beschäftigen. Denn erstens kann es halt sein, dass man da eine neue Gruppenstruktur bekommt. Nämlich dann, wenn man da mit einem Normalteiler arbeitet. Und der Vorteil ist, dass wenn der Normalteiler nicht total langweilig ist, dass dann da eine Gruppe rauskommt, die kleinere Ordnung hat als die Gruppe, mit der wir angefangen haben. Das heißt, man kann das benutzen, um Induktionsargumente zu machen. Das ist eine. Und das andere ist, dass wir generell Nebenklassen benutzen können, um die ganze Gruppe zu überdecken. Und das wird dann dazu führen, dass wir endlich den Satz von Lagrange beweisen können, den einige schon kennen, den wir aber noch nicht gezeigt haben. Auch dafür sind Nebenklassen nochmal wichtig.
Sowas, da sollen Sie ein bisschen mit rumrechnen.
Jetzt beweisen wir das erste Lemma. Ich habe vorhin gesagt, wenn man zwei Untergruppen hernimmt und dieses Produkt bildet, so wie wir es definiert haben, wo man also die einzelnen Elemente multipliziert und es kommt auf die Reihenfolge an, dann kommt da im Allgemeinen keine Untergruppe raus, sondern nur eine Teilmenge. Wir können aber sehr genau sagen, wann da eine Untergruppe rauskommt. Das machen wir jetzt. G für Untergruppe. A und B sind also jetzt Untergruppen von G. Und wir überlegen uns, genau dann ist das Produkt A mal B eine Untergruppe von G, wenn Folgendes gilt. Wenn man das Produkt der Mengen hinschreibt, dann ist die Reihenfolge auf einmal doch egal. Vorsicht. Hier vertausche ich die Mengen, das heißt, hier stehen alle Produkte, wo zuerst die Leute aus A kommen und dann die Leute aus B. Hier ist es andersrum, aber das heißt nicht, dass hier das Kommutativgesetz gilt für die einzelnen Elemente, das heißt es nicht. Es heißt nur, dass wenn ich hier so ein kleines A mal B habe, dass ich das dann in irgendeiner Form als ein kleines B' mal ein kleines A' schreiben kann. Das sind vielleicht nicht dieselben Elemente. Vorsicht! Das ist ein Fehler, der sehr oft gemacht wird. Diese Gleichheit der Mengen führt nicht dazu, dass man auf der Elementebene tauschen darf. Wenn Sie mir nicht glauben, dann ist hier ein ganz kleines Beispiel. Nehmen Sie die Gruppe S3 und nehmen Sie die Untergruppe, die von 1, 2, 3 erzeugt wird und die Untergruppe, die von 1, 2 erzeugt wird. Das sind zwei Untergruppen, die eine hat Ordnung 3, die andere hat Ordnung 2. Das Produkt ist tatsächlich eine Untergruppe, nämlich die ganze Gruppe. Aber auf der Elementebene können Sie nicht vertauschen. S3 ist nicht arbiträr. Wenn Sie das nicht überzeugt, damit waren Sie und so, dann rechnen Sie zu Fuß an diesem Beispiel nach. Gucken Sie, dass als Mengen diese Gleichheit gilt, aber auf der Elementebene gilt nicht das Kommutativgesetz. Okay, was passiert denn hier? Na, ich habe ja gesagt, wir müssen uns nur daran erinnern, was wir so grundsätzlich wissen über Gruppen. Gruppen, Untergruppen, Untergruppenkriterium, Kürzungsregel, solche Sachen. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Und ich möchte eine Notation einführen zu Beginn des Beweises für jede Untergruppe U von G schreiben wir hier, das ist wirklich nur eine Abkürzung, damit es dann gleich einfacher geht. Wir schreiben ein großes U und schreiben da oben minus 1 dran für die Menge der Elemente. Tatsächlich kann ich das für alle Teilmengen machen. Für jede Teilmenge, das ist besser. Für jede Teilmenge U von G schreiben wir das, U hoch minus 1, für die Menge aller kleinen Inversen von den kleinen U's aus U. Wenn das eine Untergruppe wäre, dann wäre es wieder die Menge U selber. Das können Sie sich überlegen, denn in Gruppen ist ja jedes Element zu etwas invers, im Zweifel nämlich zu seinen Inversen. Aber bei Teilmengen muss es überhaupt nicht stimmen. Sie können sich eine Teilmenge hernehmen von der Gruppe, und die Menge der Inversen von den Elementen muss überhaupt nicht mit der Menge übereinstimmen. Deswegen ist es da dann wichtiger, dass man so eine Notation hat. Also was machen wir hier? Wir nehmen eine Teilmenge, wir suchen in der Gruppe G nach den Inversen von den Elementen, wir wissen, dass es die gibt, denn G ist eine Gruppe, und dann werfen wir all diese Inversen in eine Menge und bezeichnen die mit U hoch minus 1, sozusagen Menge der Inversen von den Elementen aus U. Okay, und das macht dann die Argumente jetzt einfacher und leichter, dann geht das ganz schnell. A und B sind Untergruppen und bei Untergruppen gilt, das habe ich gerade schon gesagt, die sind gleich ihrer Menge von Inversen und zwar deshalb, weil jedes Element einer Gruppe invertierbar ist und bei Untergruppen liegen die Inversen auch alle in der Untergruppe.
viel kürzer, als wenn ich das hinschreibe, was ich gerade alles zur Erklärung gesagt habe, nämlich, dass das Untergruppen sind, abgeschlossen unter Inversenbildung, bla bla bla.
Okay, womit fangen wir denn an? Da steht genau dann wenn, das heißt, wir haben zwei Beweisrichtungen. Fangen wir doch mal damit an, dass A mal B eine Untergruppe ist und wir versuchen, diese Gleichheit rauszukriegen, die da hinten steht. Schreiben wir das nochmal hin für uns, zu zeigen, A mal B ist dasselbe wie D mal A oder anders ausgedrückt. Jedes Element der Gruppe, das ich schreiben kann als etwas aus A mal etwas aus B, könnte ich auch schreiben als etwas aus B mal etwas aus A, wobei möglicherweise andere Elemente gebraucht werden.
Okay. Zuerst sei A mal B eine Untergruppe. Na, wir haben uns gerade klar gemacht, bei Untergruppen ist die Menge der Inversen die Untergruppe selber. Also A mal B, dasselbe wie A mal B in Klammern mit minus 1. Weil es eine Untergruppe ist. Jetzt machen wir uns mal klar, wie diese Menge aussieht. Das ist die Menge aller klein a mal klein b hoch minus 1, wobei a aus a kommt. Und B aus B. Wer hat hierzu eine Idee? Wie kann ich diese Produkte anders schreiben?
Drei Wörter. Und wir haben damit immer ein bisschen zu viel Spaß. Die Helm-Dierk-Regel. Genau.
Das heißt, wenn wir invertieren, müssen wir, wenn wir das reinziehen, mal noch die einzelnen Elemente die Reihenfolge ändern. Hemd-Jacke-Regel. Dann schreibe ich das jetzt noch einmal ausführlich hin, dann fasse ich es wieder zusammen. Da kriegen wir jetzt lauter kleine B hoch minus 1 mal A hoch minus 1, wobei B aus B kommt, A aus A. Ja, und jetzt sehen Sie vielleicht, was passiert. Diese ganzen Produkte kann ich ja schreiben als Menge groß B hoch minus 1 mal groß A hoch minus 1. Das war die Definition dieser Mengen. Aber B und A sind Untergruppen. Da oben steht, dass wir dann das hoch minus 1 einfach ranschreiben oder weglassen dürfen. Und dann steht hier B und A und wir sind fertig. A mal B gleich B mal A. Das war's. Wir haben nur benutzt, dass A und B Untergruppen sind, dass A mal B eine Untergruppe ist und die Helm-Dierk-Regel. Das war's. Andersrum. Dass A mal B eine Untergruppe ist und dafür verwenden wir das Untergruppenkriterium. Das ist jetzt das Untergruppenzeichen. Und ich schreibe mal hin, was wir machen wollen. Wir wollen das Untergruppenkriterium verwenden. Das stand ganz am Anfang meiner Vorlesung. Römisch 1, Lemma 1.1 und dann Teil. Ich sag mal D. E? Weiß es jemand? Sie hatten G gesagt. Oh, okay, jetzt müssen wir nachgucken. F. Okay. Aber es ist da, es ist nicht weggelaufen. Was braucht man? Ein Element muss drin liegen und mit je zwei Elementen das eine mal das Inverse vom anderen. Okay, ein Element sollte kein Problem sein. Warum? Na, A ist eine Untergruppe, da liegt das Einzelelement drin. B ist eine Untergruppe, da liegt das Einzelelement drin. Dann schreibe ich das einfach als Produkt. Einzelelement mal Einzelelement, dann liegt es natürlich hier drin. Und jetzt brauchen wir Elemente hier draus. Einmal A und B und dann nennen wir die anderen irgendwie anders, X und Y. Das heißt, wir schreiben zwei solche Produkte hin, dann nehmen wir das eine mal das Inverse vom anderen, wir brauchen wieder die Hand-Jock-Regel und dann wollen wir rauskriegen, dass das, was wir da dann haben, dass wir das schreiben können als etwas aus dieser Menge. Und dafür benutzen wir diese Gleichung. Wir zeigen, das eine Element, also A mal B, mal das andere Element invertiert, also x mal y in Klammern hoch minus 1, liegt auch in A mal B. Wenn wir das gemacht haben, dann kommt das Untergruppenkriterium und sagt, wir sind fertig. Dann schreiben wir es doch einfach mal hin. Sehen wir, a mal b mal xy minus 1 ist, als erstes machen wir doch bestimmt Herrn Joppe, ja genau, a mal b, ich lasse alle Klammern weg, wegen Assoziativgesetz und so, ja, y hoch minus 1, x hoch minus 1, hier habe ich wieder mal benutzt Hand-Jacke-Regel und jetzt gucken wir mal, was hier steht. Das kommt aus A, das kommt aus A und das, was hier so zusammensteht, kommt aus Groß B. Denn klein b kommt aus Groß B und y kommt aus Groß B und b ist eine Untergruppe und dann liegt das Inverse drin, dann liegt das Produkt drin. Das heißt, insgesamt kriegen wir hier einen Teil aus A, noch einen Teil aus A und einen Teil aus B. Soll ich das in einer anderen Farbe machen? Ist das besser? Möchte jemand das, wer möchte das besser in einer anderen Farbe machen? Und jetzt fassen wir das irgendwie zusammen. Das hier insgesamt liegt also in B mal A. Wenn wir hier vorne das wegschneiden und nur das angucken, liegt das in der Menge B mal A. Die Menge B mal A ist aber dasselbe wie... Ah, wenn man seine Bezeichnung noch geschickter wählt, dann kann man hier lustige Wörter schreiben. Ich muss das in Zukunft noch mehr ausnutzen. B mal A ist dasselbe wie A mal B. Das heißt, ich darf alles, was hier steht, schreiben als etwas in Groß A mal Groß B. Das heißt, das liegt in Groß A, das ist der Teil hier vorne, mal Groß B mal Groß A. Das ist aber dasselbe wegen der Gleichung da oben, wie Groß A mal Groß A mal Groß B.
Wenn wir schon Farbe haben, dann richtig.
Diese Gleichung hier. Produkte aus Elementen einer Untergruppe bleiben in der Untergruppe. Deswegen ist A mal A dasselbe wie A. Fertig. Das ganze Produkt liegt damit in A mal B. So wie gewünscht, Untergruppenkriterium geschafft. So, bevor ich wische, Moment, ich mach es mal ordentlich. Gibt es Wünsche oder Fragen? Okay, dann kommt sofort das nächste Thema. Denn jetzt wollen wir nicht nur das Kriterium benutzen, um zu sehen, dass irgendwas eine Untergruppe ist. Wir wollen auch ausrechnen, wie viele Elemente da drin liegen. Und das können wir dann, wenn da was Endliches rauskommt. Also wenn A und B Untergruppen sind und wenn das, was da als Menge dann rauskommt, endlich ist, dann können wir die Anzahl der Elemente da drin ausrechnen mit Hilfe der Elementeanzahlen von A und B. Und da ist ein ganz hübscher Trick dabei mit der Äquivalenzrelation. Das ist sozusagen ein geschicktes Zählen der Elemente. Und witziger. ist es für dieses Zählen sogar egal, ob das, was rauskommt, nur eine Teilmenge ist oder eine Untergruppe. Es funktioniert immer.
Das ist Lemma 1 3. Machen wir es uns einfach, A und B sollen jetzt endliche Untergruppen von G sein, dann ist das, das Mengenprodukt auch automatisch endlich, denn man hat ja nur endlich viele Möglichkeiten, wie man da kombinieren kann.
Nehmen wir uns das kartesische Produkt A Kreuz B, das heißt, wir haben dann so Pärchen A aus A und B aus B und dann multiplizieren wir in der Gruppe, um ein Element aus der Menge A mal B zu bekommen. Das ist das, was hier in Wirklichkeit passiert. Wir gehen jetzt also einmal wirklich in das kartesische Produkt. Die Anzahl der Elemente dort, also die Anzahl der Pärchen, die wir so bilden können, ist genau das, was hier oben steht. Das ist unsere obere Schranke für die Elementanzahl. Sieht jemand irgendwelche Eigenschaften sofort? Ja.
Die Reflexivität erstmal.
Die Reflexivität, genau. Wenn da zweimal dasselbe steht, ist die Gleichung sofort erfüllt. Vielen Dank, genau. Also, das ist reflexiv, sehr schön. Sehen wir noch was? Jetzt stehen wir hier in so einer Weggabelung. Ne? Wir könnten Abbiegungen Richtung Äquivalenzrelation, dann ist klar, was wir als nächstes sehen wollen. Wir könnten auch versuchen, abzubiegen in Richtung Ordnungsrelation, dann ist auch klar, was wir als nächstes sehen wollen. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Nicht drei Felder sind frei, sondern zwei Wege sind frei. Frei von Schnee. Ideen? Sieht jemand was? Symmetrie oder Antisymmetrie? Ja? Wir sind nicht im Allgemeinen kommutativ. Nee. Deswegen hätten Sie auf Antisymmetrie Ah, okay, das ist interessant. Was müsste man denn für Symmetrie zeigen? Für Symmetrie müsste man ja nur hier die Seiten vertauschen. Das heißt, man vertauscht hier auch den Seiten des Gleichheitszeichens. Man vertauscht nicht die Reihenfolge der Elemente. Ah, aber danke. Den Gedanken hatten bestimmt noch mehr Leute. Tatsächlich haben wir hier Symmetrie und nicht Antisymmetrie. Oder wir haben jedenfalls jetzt nicht über Antisymmetrie gesprochen, aber Symmetrie kann man sehen. Symmetrie heißt, hier ist egal, was links und was rechts steht. Und beim Gleichheitszeichen ist wirklich egal, was links und was rechts steht. Deswegen ist es eine symmetrische, reflexive Relation. Das können wir schon mal hinschreiben. Tilde ist reflexiv und symmetrisch. Wer sieht die Symmetrie nicht und möchte das nochmal irgendwie erklärt haben? Okay. Symmetrie bei einer Relation heißt, wenn etwas in Relation zu etwas ist, dann auch andersrum. Das heißt, aus das ist in Relation dazu, müssen wir versuchen zu schließen, dass auch das in Relation dazu steht, andersrum hingeschrieben. Dann würden wir aber einfach hier bei dem Gleichheitszeichen die beiden Seiten vertauschen. Und zwar nicht die Reihenfolge der Faktoren, sondern nur, das würde rechts stehen und das würde links stehen. Das geht. Wenn man die Reihenfolge der Faktoren irgendwie drin hätte, wäre es was anderes. Dann würde tatsächlich die Tatsache, dass die Gruppe im Allgemeinen nicht kommutativ ist, dazu führen, dass wir genauer aufpassen müssen. So, wie sieht mit Transitivität aus? Das schreiben wir vielleicht mal ordentlich hin, oder? Transitivität? Transitivität der Gleichheit. Wenn diese beiden Sachen gleich sind und das hier ist auch noch gleich zu etwas anderem, dann sind auch die äußeren beiden gleich. Ja gut, okay, schreiben wir hin.
War jetzt nicht so weiter schwierig. Jedenfalls, wenn ich darf. Darf ich schon? Mhm. Dankeschön.
Vielleicht die Äquivalenzklassen an davon. Äquivalenzrelation. haben schon den Zusammenhang gesehen zu dem Problem, um das es uns eigentlich geht. Zwei Pärchen stehen in Relation genau dann, wenn sie das gleiche Gruppenelement liefern. Das heißt jetzt also auch, dass die Anzahl der Elemente in der Menge A mal B genauso groß ist wie die Anzahl der Äquivalenzklassen, die wir haben bezüglich Tilde. Denn für jedes Element aus A mal B brauchen wir nur einen Repräsentanten aus der Klasse, die anderen liefern das gleiche Gruppenelement. Jetzt ist die Anzahl der Elemente in A mal B genau die Anzahl der Äquivalenzklassen von Tilde. Heißt also, dass wir irgendwie versuchen müssen, diese Klassen zu zählen. Das ist an sich schon mal nicht so einfach. Wir werden aber einen Trick anwenden. Wir werden uns überlegen, wie viele Elemente die Äquivalenzklassen haben. Im Allgemeinen ist es so, bei Relationen, oder ich rede jetzt mal über Äquivalenzrelationen und über Äquivalenzklassen, wenn man sowas hat, dann ist überhaupt nicht klar, ob die Äquivalenzklassen gleich groß oder unterschiedlich groß sind. Da kann alles Mögliche passieren. In diesem Fall wird es ausnahmsweise mal passieren, dass alle Äquivalenzklassen gleich groß sind. Das heißt, dass wir dann die Anzahl der Klassen ausrechnen können nach dem Motto, wir wissen, wie viele Pärchen wir haben, wir wissen, wie viele immer zusammen in einer Äquivalenzklasse sind und das sind immer gleich viele, also können wir ausrechnen, wie viele Klassen wir haben. Das ist so ein bisschen schubfachmäßig. Jede Schublade ist eine Äquivalenzklasse. Wir wissen, dass in jede Schublade gleich viel reinpassen, dann verteilen wir die Elemente einfach gleichmäßig und dann wissen wir, wie viele Schubladen wir gebraucht haben. So, das ist quasi die Idee. Vorsicht, Warnhinweis, es ist überhaupt nicht immer so, dass bei Äquivalenzrelationen die Klassen gleich groß sind. Es muss überhaupt nicht so sein. Okay.
Wenn ich ein Gruppenelement also einmal so schreiben kann
und einmal so, dann heißt das, dass das Gruppenelement gleichzeitig in A und in B liegt. Es liegt also im Durchschnitt. Jetzt haben wir zum ersten Mal einen Zusammenhang zu diesen fehlenden Termen unserer Formel, den Durchschnitt von A und B. Was ist also der Witz? Jedes Pärchen von zueinander in Relation stehenden Tupeln liefert mir ein Element aus dem Durchschnitt von A und B. Das heißt, die Anzahl der Elemente in einer Äquivalenzklasse, die Anzahl der Möglichkeiten, wie oft ich sowas hinschreiben kann, ist nach oben begrenzt durch die Anzahl der Möglichkeiten, wie oft ich sowas finden kann. Und das ist genau die Anzahl der Elemente in A geschnitten B. Zueinander in Relation stehen. Das heißt, wir müssen den umgekehrten Weg gehen. Andere Abschätzung schreibe ich mal. Und da behalte ich jetzt mal das Pärchen A1B1 bei. Und wir nehmen jetzt ein Element aus dem Schnitt. Für alle x aus dem Schnitt von A und B bastle ich jetzt einfach ein Pärchen, das zu A1B1 in Relation steht. Was aber davon verschieden ist, in dem Moment, wo x nicht das Einzelelement ist. Das heißt, auf die Art und Weise kriege ich wirklich eine Schranke aus der anderen Richtung. Und wie läuft's? Na, es läuft so, dass wir das andere Pärchen einfach hinschreiben und einmal kurz draufstarren, warum das funktioniert. Wir starren kurz drauf. Das Produkt von diesen beiden ist A1 mal B1. Okay. Was ist hier los? Das hier liegt immer noch in A, denn x kommt ja aus A. Das hier liegt immer noch in B, denn x kommt ja auch aus B. Das heißt, wir sind immer noch in der richtigen Menge. Und warum stehen die zueinander in Relation? Ja, weil beim Produktbilden sich das in der Mitte direkt rauskürzt. Das heißt, natürlich stehen die zueinander in Relation. Wenn x das 1-Element ist, dann ist es einfach dasselbe Pärchen wie vorher. Aber wenn x nicht das 1-Element ist, dann kommen da wirklich neue Pärchen raus, die aber alle dazu in Relation stehen. Und die Anzahl dieser Pärchen ist genau die Anzahl der Elemente in A geschnitten B. Das heißt, so viele Elemente müssen wir mindestens in einer Äquivalenzklasse finden. Gleichzeitig haben wir auch gesagt, so viele finden wir höchstens. Und das ist die Gleichung. Also hat jede Äquivalenzklasse bezüglich Tilde, genau, und zwar wirklich jede, denn wir haben das ja nicht besonders gewählt, genau A geschnitten B, Ordnung davon, Elemente. Und warum sind wir jetzt fertig mit dem Beweis? Na, wir können ja mal alles zusammensetzen. Die Anzahl der möglichen Paare, die man bilden kann, ist die Mächtigkeit von A mal die Mächtigkeit von B. Dann haben wir uns klar gemacht, wie es passiert, dass man das gleiche Element mit verschiedenen Pärchen bildet. Da kam die Äquivalenzrelation ins Spiel und wir haben uns überlegt, wir müssen einfach nur zählen, wie viele Elemente in den Äquivalenzklassen sind. Wenn wir dann dadurch teilen, kriegen wir die Anzahl der Äquivalenzklassen und die Anzahl der Klassen ist die Anzahl der Elemente in der Menge A mal B. Jetzt haben wir rausgekriegt, wie groß die Klassen sind. Die haben nämlich Ordnung von A geschnitten B Elemente. Wenn wir also dadurch teilen, auf der rechten Seite, dann kommt genau die Anzahl der unterschiedlichen Elemente in der Menge A mal B raus und das ist das nächste Stück. Fertig. Einverstanden? Wer ist nicht einverstanden und braucht nochmal irgendeinen Teil erklärt? Ja, welchen Teil?
Die Frage ist, warum die Mächtigkeit von A mal B genau die Anzahl der Äquivalenzklassen ist.
Na, weil man die Element, weil man alle Elemente zählen kann, indem man guckt, wie viele Äquivalenzklassen gibt es und wie viele Elemente sind da jeweils drin. Das ist so eine Art Sortierprinzip. Normalerweise könnten die Klassen alle unterschiedlich groß sein. In diesem Fall sind sie alle gleich groß, das haben wir hier nebenbei bewiesen. Das heißt, wenn ich weiß, wie viele Elemente in einer Klasse sind und wenn ich weiß, wie viele Klassen es gibt, kann ich insgesamt meine Elemente zählen. Und das haben wir quasi rückwärts angewandt. Wir wussten schon, wie viele Elemente es waren. Wir wussten, wie viele Elemente in einer Äquivalenzklasse sind und dadurch konnten wir die Anzahl der Klassen berechnen. Das ist die Idee. Die Äquivalenzrelation macht das, was Äquivalenzrelationen immer tun. Sie sortieren unsere ganze Menge in übersichtlichere Teile. Besser?
Besser.
Vielen Dank für die Frage. Gibt es noch mehr Fragen? Dann würde ich mir erwischen. Nicht wahr? Soll ich einmal tauschen? Was machen wir denn als nächstes? Ich glaube, wir sind schon gleich bei Lagrange. Oh ja, wir sind schon gleich bei Lagrange. Wir brauchen noch ein kleines Lemma zur Vorbereitung. Das haben wir in der linearen Algebra gemacht, aber ich weiß nicht mehr genau, wie allgemein. Ob wir es nur für Vektorräume gemacht haben oder tatsächlich für Gruppen, Untergruppen und dann die entsprechenden Nebenklassen. Und zwar ist jetzt die Idee, dass wir die ganze Gruppe mit Nebenklassen überdecken von einer Untergruppe. Hier ist U eine Untergruppe von G. Das ist also so ein spitzes Zeichen hier. Und das, was wir jetzt machen, das gilt immer. Die Gruppe darf ruhig unendlich sein. Wir zeigen, G ist die disjunkte Vereinigung. Verschiedene Nebenklassen von U in G. Und all diese Nebenklassen haben die gleiche Mächtigkeit. Nebenklassen sind gleichmächtig. Das ist nicht dasselbe. Das heißt, man kann von jeder Nebenklasse in jede Nebenklasse eine bijektive Abbildung finden. Und so zeigen wir es auch. Und ich habe mich deshalb gerade korrigiert, weil es verschiedene Arten von unendlich gibt. Und wenn ich dann sage, Sachen haben die gleiche Mächtigkeit und die Mächtigkeit ist aber unendlich, dann ist da nicht klar, welche Art von unendlich ich meine, zum Beispiel abzählbar oder überabzählbar. Deswegen Vorsicht, deswegen sage ich gleichmächtig, denn da kann dieser Fehler nicht passieren. Eine abzählbare Menge ist nicht gleichmächtig zu einer überabzählbaren. Na gut, der Beweis ist eigentlich ziemlich einfach. Eine Sache möchte ich für die Übung zur Wiederholung lassen, nämlich sich nochmal klar zu machen, dass zwei Nebenklassen von U und G entweder gleich sind oder disjunkt. Es gibt nichts dazwischen. Sind also G und H aus G und sind die Nebenklassen U mal G und U mal H verschieden? Das heißt, der Schnitt ist die leere Menge und das sollen wir zur Wiederholung nochmal in der Übung machen. Da gibt es so eine Aufgabe dann zum Thema Nebenklassen, Repräsentanten, bla bla bla, solches Zeug. Kümmern wir uns im Januar drum. In in Serie, was ist das dann? 12, schätze ich. Das benutzen wir jetzt. Denn jetzt müssen wir uns doch nur noch klar machen, dass man jedes Element von G in irgendeiner Nebenklasse finden kann. Die Disjunktheit haben wir dann schon, mit Hilfe der Übungsaufgabe, und dann ist die erste Aussage bewiesen. Dann brauchen wir nur noch die Gleichmächtigkeit. Wie können wir denn jedes Element der Gruppe in irgendeiner Nebenklasse finden? Na, in der Untergruppe U liegt auf jeden Fall das 1-Element. Wenn ich also hier so eine Nebenklasse sehe, U mal G, dann liegt da auf jeden Fall das Element klein g drin, denn ich kann es ja schreiben als 1 mal g. Oder anders gesagt, in einer von klein g repräsentierten Nebenklasse liegt immer das Element klein g selber. Und das ist die Art und Weise, wie wir jedes Gruppenelement finden. Wir können ja für jedes Gruppenelement einfach die davon repräsentierte Nebenklasse hinschreiben. Die muss da irgendwo vorkommen und dann kommt auch das Element klein g vor. Vereinigung. Aber wir haben uns ja vorher schon klar gemacht, dass wenn man jetzt nur die paarweise verschiedenen hinschreibt, dass man dann eine disjunkte Vereinigung kriegt. Zusammen, und damit meine ich diese beiden Aussagen hier, zusammen folgt die erste Aussage Lemma. Und wir müssen uns nur noch um die Nebenklassen selbst kümmern. Und dazu definieren wir einfach eine Abbildung. Wir müssen ja nur zeigen, dass wenn wir zwei Nebenklassen haben, dass wir dann eine Bijektion finden von der einen auf die andere. Oder wir können unser Leben noch einfacher gestalten. Die Untergruppe U ist selber ja auch eine Nebenklasse, repräsentiert zum Beispiel durch das Element 1. Und wenn wir eine bijektive Abbildung finden von dieser besonderen Nebenklasse U, jeweils auf die anderen Nebenklassen, dann sehen wir auch, dass die alle gleichmächtig sind. Und das ist der einfachste Weg, wie man hier vorgehen kann, finde ich jedenfalls. Dazu eine kleine Vorüberlegung. Für jedes x aus g ist folgende Abbildung bijektiv, das brauche ich jetzt einfach mal und wir besprechen das gleich. Folgende Abbildung ist bijektiv, die Abbildung nenne ich jetzt Alpha x, von g nach g. Wenn wir jetzt ein x festhalten ACU mal X. Das sieht man an der Abbildungsvorschrift. Das heißt, wir haben jetzt eine Bijektion gefunden von U auf die Nebenklasse U mal X. Fertig. Durch, denn gleich kommt der Satz von Lagrange, den wollen wir ja auch genießen. Der ist so schön und wir alle im Team, wir mussten uns immer zwischendurch daran erinnern, dass Sie den noch nicht kennen, weil wir immer mal wieder an irgendwelchen Stellen bei Workshop-Aufgaben oder so dachten, ach, das kann man doch mit dem Satz von Lagrange, nein, kann man nicht, jedenfalls noch nicht.
Wir haben gesehen, dass man
man, indem man sich die Nebenklassen von U und G anschaut, ganz G überdecken kann. Und wenn man das richtig macht, wenn man also nur paarweise verschiedene Nebenklassen von U auswählt, dann trifft man jedes Gruppenelement genau einmal an. Genau einmal in irgendeiner passenden Nebenklasse. Oh ja, das passt gut. Jetzt nach dem Warnhinweis. Erstens, es gibt Gruppen, in denen die Umkehrung stimmt. Schauen wir uns später an. Zweitens, im Allgemeinen stimmt die Umkehrung nicht. Nein, 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 nein. Drittens, für manche Teile der Gruppenordnung findet man doch immer Elemente mit dieser Ordnung oder Untergruppen mit dieser Ordnung. Das ist eines der Ziele dieses Abschnitts, wo wir noch mehr über Gruppen lernen. Da gibt es nämlich, na eigentlich ist es eine Art von Primteilern, die da besonders spannend ist. Und zwar sind das die Primzahlpotenzen. Da steckt aber sehr viel Arbeit dahinter. Einmal in Kurzform für jetzt, hoffentlich zum Neugierigmachen. Wenn Sie sich die Gruppenordnung vorstellen, das ist eine natürliche Zahl, Sie zerlegen die in Primfaktoren und dann sortieren Sie die Primfaktoren so zusammen, dass Sie immer da Potenzen sehen. Dann werden Sie für jede Primzahlpotenz, die die Gruppenordnung teilt, tatsächlich eine Untergruppe mit dieser Ordnung finden. Aber warum das so ist, das müssen wir uns erst langsam erarbeiten, da brauchen wir noch ein bisschen Vorwissen. Vor allem, ich meine, das ist total erstaunlich, im Allgemeinen geht das ja alles überhaupt nicht, das geht alles völlig schief. Aber für Primzahlpotenzen passiert irgendwas Besonderes. Für Primzahlen passiert irgendwas Besonderes. Da gibt es den Satz von Cauchy, der uns sagt, wenn Sie eine Primzahl haben, die Ihre Gruppenordnung teilt, dann finden Sie auch garantiert ein Element, dessen Ordnung genau diese Primzahl ist in der Gruppe. Das ist doch toll. Mal gucken, wie es geht. Es wird noch ein bisschen dauern, das können wir erst im Januar machen. Da müssen wir ein bisschen weiter vorbereiten. Aber in diesem Zusammenhang möchte ich die folgende Definition bringen. G sei wieder endlich. Und hier ist eine Standardnotation aus der Gruppentheorie. Man nimmt ein kleines Pi. Pi von G bezeichnet die Menge aller Primteiler, die in der Gruppenordnung vorkommen. Die Menge der, sollte ich schreiben, Menge der Primteiler von der Gruppenordnung. Wir gucken uns gleich ein Beispiel an. Und jetzt gibt es besondere Untergruppen und besondere Elemente, nämlich die, bei denen die Ordnung die Potenz einer Primzahl ist. Wir haben ja gerade schon gesehen in meiner kleinen, hoffentlich motivierenden Rede, dass Primzahlpotenzen besondere Teile der Gruppenordnung sind. Da gilt dann so eine teilweise Umkehrung des Satzes von Lagrange. Und deswegen brauchen wir auch Bezeichnungen für diese Elemente und diese Untergruppen. Ist P eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt? So heißt eine Untergruppe U von G eine P-Untergruppe, genau dann, wenn die Ordnung von U eine Potenz von P ist. Und das darf auch die triviale Potenz sein, P hoch 0, dann kommt da halt 1 raus. Das heißt, die triviale Untergruppe ist immer eine P-Untergruppe für alle Primzahlen, die Sie sich nur ausdenken können. Das ist so ein Spezialfall. Und jetzt können wir noch über Elemente reden. Das heißt nämlich, das Element klein g aus g ein P-Element genau dann, wenn die Ordnung des Elements g in der Gruppe eine P-Potenz ist. Wir sehen gleich, dass es überhaupt nicht schwierig ist, sondern wirklich nur eine Abkürzung für etwas, was wir schon gesehen haben. Gucken wir mal, was wir da eigentlich schon kennen. Nehmen wir mal die Gruppe S3. Was ist denn die Menge der Primteiler von der Ordnung von S3? Was ist Pi von S3? Also, erinnern, was die Gruppe ist, Ordnung der Gruppe ausrechnen, in Primfaktoren zerlegen und mir die Primzahlen sagen, die da vorkommen. Das ist jetzt der Plan. Wer macht das? Wer sagt mir die Primzahlen? Was ist nochmal S3? Welche Ordnung hat nochmal S3? Ja?
Nein.
Nein? 6, 3 Fakultät. S3 bewegt 3 Elemente, aber die Anzahl der Gruppenelemente ist 3 Fakultät, also 6. Das heißt, welche Primzahl muss ich da reinschreiben?
2.
2 und 3. Es ist wirklich so einfach. Ja, Sie haben völlig recht. Bei S4 wären es noch die gleichen, obwohl S4 eine größere Ordnung hat, aber es kommen keine neuen Primzahlen dazu. Interessanter wird es bei S5. Welche Primteile hat die Ordnung von S5? Einmal ausrechnen, welche Ordnung hat S5? Was kommen da für neue Primzahlen dazu? Halbe Meldung, da hinten, ja? 2, 3 und 5, genau. Was ist nochmal die Ordnung von S5?
120.
Genau, 5 Fakultät, 120. Wenn man das zerlegt, sieht man die 2 und die 3 und eben auch die 5. Das heißt also auch, dass wenn wir nach Elementordnungen suchen, dass wir dann hier bei 2 und 3 wissen, dass wir erfolgreich sind. Bei anderen Zahlen, also bei zusammengesetzten Zahlen, wissen wir es nicht. Hier auch. Bei Potenzen von 2, 3 und 5 wissen wir, dass wir da was finden, aber wir sind immer nach oben beschränkt durch den Anteil, den diese Primzahl in der Gruppenordnung insgesamt hat. In der Ordnung der S5 zum Beispiel, da kommt die 5 zwar vor, aber eben nur einmal. Das heißt, es lohnt sich nicht, da nach Elementen der Ordnung 5 hoch 27 zu suchen. Das teilt die Gruppenordnung. Okay? So hilft uns der Satz von Lagrange. Was noch? Ein bisschen mit P-Untergruppen und P-Elementen. Und was Einfaches. Wir können ja mal S3 noch ein bisschen weiter gucken. Was für ein Element ist denn da die Transposition 2, 3? Passt die in eine dieser Kategorien, die wir gerade besprochen haben? Welche Ordnung hat 2, 3? Welche Ordnung hat die Transposition 2, 3? Wie oft muss ich die nacheinander ausführen, bis die Identität rauskommt? Ja? Zweimal. Die Ordnung ist 2. Einmal reicht nicht, man muss es zweimal machen. Die Ordnung ist 2. 2 ist eine Primzahl. Das heißt, da greift diese Definition von P-Element für die Primzahl P gleich 2. Transpositionen sind immer 2 Elemente. Gehen wir zu S5. Ich behaupte, dass wir da auch noch was machen können. Und zwar gucken wir uns da an die Untergruppe, die von dem 3-Zyklus 2, 4, 5 erzeugt wird. Welche Ordnung hat diese Untergruppe? Passt die irgendwie zu unserer Definition? Die ist zyklisch, das heißt, die Ordnung der Untergruppe ist dasselbe wie die Ordnung des Elements. Welche Ordnung hat also die Untergruppe? Ja, 3. 3 ist eine Primzahl. Das heißt, jetzt können wir das Wort 3-Untergruppe verwenden. Das ist eine 3-Untergruppe, denn die Ordnung ist eine Potenz der Primzahl 3. Jawohl, vielen Dank. Wer braucht da jetzt noch mehr Beispiele? Okay, das Thema kommt später nochmal wieder, dann machen wir vielleicht auch noch mehr Beispiele. Jetzt ging es erstmal nur darum, die Wörter jetzt schon mal anzusprechen, weil ich vorher ja erklärt habe, dass wir darauf hinarbeiten wollen, diese spezielle, teilweise Umkehrung vom Satz von Lagrange zu beweisen. Da spielen Primzahlpotenzen eine Rolle. Okay, wenn ich darf, dann wische ich jetzt noch einmal. Wenn ich schon darf, okay. Möchte ich nämlich heute zum Schluss über Konjugation sprechen. Wir reden darüber noch ein bisschen länger, aber ich möchte heute schon mal ein erstes kleines Resultat besprechen. das Konzept der Konjugation begleitet uns jetzt eine Weile. Da kommen dann so Wörter wie Normalteiler, kennen wir schon, Normalisator, Zentralisator, Zentrum, kennen wir vielleicht noch nicht alles. Und die Konzepte, die hier vorkommen, die fangen an, uns ein ganz klein bisschen in Richtung echter Gruppentheorie zu bringen, gerade weit genug, dass wir Resultate beweisen können über Untergruppen, deren Ordnung eine Primzahlpotenz ist. Wenn Sie das gut finden, dann ist es eine gute Idee, irgendwann mal eine Gruppentheorie-Vorlesung zu hören. Wenn Sie das ganz schrecklich finden, dann werden Sie wahrscheinlich auch die Gruppentheorie-Vorlesung hassen. Das tut mir dann leid. Wir fangen an mit der Konjugationsabbildung und wir machen es in diesem Lemma mal ganz zu Fuß und ganz explizit. Geht es immer um eine Gruppe? Sei x jetzt ein festes Element aus G und sei cx, c wie Konjugation, Conjugation auf Englisch, cx sei folgende Abbildung. So ähnlich wie vorhin. Vorhin haben wir von rechts mit x multipliziert. Jetzt machen wir es ein bisschen interessanter. Wir multiplizieren von links mit den Inversen von x und von rechts mit x. Und wir werden jetzt zeigen, dass diese Abbildung ein Gruppenautomorphismus von G ist. Also ein Homomorphismus von G in sich selbst, der bijektiv ist.
Kaum arbeiten muss, um das zu zeigen.
Was ist denn überhaupt zu tun? Wir brauchen die Homomorphie-Eigenschaft. Wir brauchen, dass es von G in G abbildet. Ja, das ist klar. Natürlich liegt das wieder in G. G ist ja unter Inversenbildung und unter Produkten abgeschlossen. Das heißt, außer der Homomorphie-Eigenschaft müssen wir nur noch einmal hingucken, ob das wirklich bijektiv ist. Und dann war es das schon.
Cx bildet von G nach G ab. Alles klar, jetzt kommt die Homomorphie-Eigenschaft. Seien also, ja, keine Ahnung, G und H aus G. Was ist denn da zu zeigen? Wir haben nur eine Verknüpfung. Wir müssen nur zeigen, es ist egal, ob wir zuerst verknüpfen und dann abbilden oder ob wir zuerst abbilden und dann verknüpfen. Fangen wir an mit zuerst verknüpfen. Dann abbilden. Definition von Cx macht jetzt einfach links ein x hoch minus 1 dran und rechts ein x. Und jetzt kommt eine nahrhafte 1 sozusagen. Wir schreiben das Einzelelement der Gruppe nochmal künstlich hier zwischen. Und zwar schreiben wir es als x mal x hoch minus 1. Und dann sehen Sie, wie der Hase läuft. Tschüss. Hier steht jetzt das Bild von G und hier steht das Bild von H. Und das ist das Ergebnis, was rauskommt, wenn wir zuerst abbilden und dann verknüpfen. Das war die Homomorphie-Eigenschaft und der einzige kleine Trick war das hier. Assoziativgesetz, 1 einfügen, umklammern. Und jetzt kommt noch die Bijektivität. Stichwort Kürzungsregeln. Wenn wir zwei Elemente haben, A und B, mit dem gleichen Bild, dann gucken wir mal hier oben hin, dann steht da einmal das A in der Mitte und einmal das B. Da können wir aber einfach kürzen von links und rechts und dann kriegen wir, dass die O-Bilder gleich waren. Einfach nur ein kleiner Trick gefragt.
Man hätte ja auch mit der Umkehrabbildung arbeiten können. Man hätte sich einfach überlegen können, dass die gleiche Abbildung mit x hoch minus 1 eine Umkehrabbildung ist. Aber ich habe das jetzt extra nicht gemacht, weil ich nochmal die Kürzungsregel explizit benutzen wollte. So, wie kriegen wir ein Urbild? Wir haben irgendein Element in unserer Gruppe H aus G, also ein Element aus G. H soll das Element heißen. Und um ein Urbild zu basteln, müssen wir einfach nur von links mit x und von rechts mit x hoch minus 1 multiplizieren. Da kommt dann ein Gruppenelement raus, das beim Abbilden mit Cx durch Wegkürzen auf beiden Seiten genau unser Gruppenelement sieht. Ist H aus G beliebig, so liegt das Element x mal H mal x hoch minus 1 in G. Und das Bild von diesem neuen Element, dessen Bild unter Cx, ist genau H. Warum nochmal? Na, wenn wir hier jetzt mit Cx draufgehen, dann kürzt sich links genau das x weg und rechts kürzt sich genau das x hoch minus 1 weg und H bleibt. Das ist die Surjektivität. Und damit haben wir alles. Das war zum Einstimmen. Und am Donnerstag legen wir dann los mit Definitionen, die darauf aufbauen. Bis dann.